das ist der ICF Basel Podcast.
Hallo zusammen, ihr hört mich, denn ich sehe euch nicht. Hey, es ist mir ein Vorrecht, eine Ehre, im ICF Basel sein zu dürfen und auch noch eure Serie abzuschließen. Also meine Aufgabe ist es, das Thema Heiliger Geist abzuhaken heute Morgen, dass sich das dann erledigt hat. Nein, natürlich nicht, sondern dass das weitergeht. Also es ist der Abschluss eurer Serie Gott in uns über den Heiligen Geist und wie er wirkt in der Apostelgeschichte. Der Titel, der mir vorgegeben wurde, ist der Geist der Annahme. Mein Untertitel ist Eunuchen für das Himmelreich. Man wird noch merken, warum ich das so genannt habe. Also meine Predigt stammt auch aus der Apostelgeschichte, aus dem 8. Kapitel und beschreibt dort, wie zwei Menschen ein echtes Abenteuer mit dem Heiligen Geist erleben. Aber bevor ich auf diesen Text eingehe und diese Geschichte beleuchte, würde ich gern einen Vers vorausstellen, der wie eine Art theologische, geistliche Grundlage darstellt für das, was diese beiden Männer dann in der Apostelgeschichte erleben. Und der Vers stammt aus dem Epheserbrief vom Apostel Paulus und er lautet folgendermaßen. Epheser 2, Vers 10. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen dürfen. Ich lese es nochmal. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, damit wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Also es fängt an, der Vers, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Und wenn Paulus in seinen Briefen immer wieder schreibt, in Jesus Christus, immer wieder fängt er Verse, Aussagen so an, in Jesus Christus, dann heißt das nichts anderes wie aus der Perspektive Jesu, in den Augen Jesu, seiner Meinung nach, sind wir ein Meisterstück in Jesus Christus. Das denkt er über uns, so sieht er uns. Und dann eben dieses spannende Wort, Gottes Meisterstück. Ich finde das wunderschön übersetzt hier in dieser Übersetzung, kommt der Bedeutung dieses griechischen Wortes ganz nah, ein Meisterstück. In Gottes Augen bist du ein Meisterstück. Wenn ein Handwerker nach langer Ausbildung dann am Schluss seine Meisterprüfung macht, dann liefert er dort sein Meisterstück ab. Etwas, in das er all seine Energie und Kreativität und Aufmerksamkeit und Fleiß gesteckt hat. Vielleicht das Beste, was er in seiner ganzen Karriere zustande bringt. Für Gott bist du ein Meisterstück. Gelungen. In seinen Augen so, wie es sein soll. Und jetzt war ja gerade diese Kindersegnung und das ist auch etwas, das wir all diesen Kindern zusprechen können. All die Kinder, die hier auf der Bühne waren, diese neun, sind ein Meisterstück Gottes. Und da ihr Eltern, ihr wisst das ja schon lange. In dem Moment, wo das Kind geboren wurde, der kleine Sohn, die kleine Tochter, habt ihr das empfunden, als sie das erste Mal oder eher in eurem Arm lag? Das ist ein Meisterstück. Und als Eltern spüren wir das zutiefst und es erweckt unsere Liebe, unsere Zuneigung, unseren Beschützerinstinkt und unsere Hingabe an diese kleinen Leben. Und so wie unsere Kinder in unseren Augen Meisterstücke sind, so sind wir in Gottes Augen Meisterstücke. Und mit der gleichen Zuneigung und mit der gleichen Hingabe, wie Eltern über ihre Kinder denken, so empfindet Gott über uns. Also wir sind alle Meisterstücke. Und dann heißt es in dem Vers, dass Gott für uns gute Werke, gute Taten vorbereitet hat, um sie in unserem Leben auszuführen. Ich finde das einen ganz erstaunlichen Gedanken. Man entdeckt Gottes Abenteuerlust in diesem Vers. Gott scheint Gelegenheiten zu kreieren, Möglichkeiten, um liebevoll handeln zu können, um das Potenzial des Guten ausschöpfen zu können. Wir dürfen diese Gelegenheiten ergreifen, dieses Potenzial nutzen und vorbereitete Werke ausführen. Das ist wie wenn der Himmel so ein Drehbuch hätte und dachte, was stellen wir heute Gutes an? Wo können wir auf dieser Welt die Kraft des Guten wirken lassen? Wo kann etwas vom Himmel auf die Erde kommen? Jesus nennt das das Reich Gottes. Wenn etwas vom Himmel, etwas von dem Guten Gottes auf die Erde kommt. Und nun hat sich Gott entschlossen, das nicht einfach per Schnipp im Himmel auszuführen, sondern seine Meisterstücke dazu zu gebrauchen, damit sie diese guten Taten, die nur darauf warten, dass sie gelebt, ausgeführt werden, dass die von uns tatsächlich umgesetzt werden. Der Himmel wartet darauf, dass wir das machen. Er macht es nicht selbst. Er hat welche vorbereitet. Für jeden von uns liegen gute Werke parat. Die stehen bereit, dass wir sie ausführen. Es ist so, als wenn Gott die Vorlage gibt und wir schießen das Tor. Gott gibt den Steilpass und wir machen den Abschluss. Gott öffnet die Tür und wir gehen hindurch. Gott bereitet die Szene vor. Er ruft Action und wir treten auf die Bühne. Und er beschenkt uns mit seinem Geist, der uns dann befähigt, Menschen der Tat zu werden und diese guten Werke auszuführen, die er vorbereitet hat. Dazu braucht es den Heiligen Geist, werden wir gleich sehen in der Geschichte. Und wenn man sich das mal vorstellt, dann merkt man, zu welch unglaublichem Abenteuer man als Christ berufen ist. Wir leben nicht einfach nur für uns. Wir stehen nicht einfach nur auf, machen unseren Job, erledigen unsere Arbeiten, gehen wieder ins Bett, sondern diese Tage dürfen erfüllt sein mit Momenten, wo etwas vom Himmel durch uns realisiert, verwirklicht, umgesetzt wird. Gott hat etwas parat für uns. Ich meine, wer will nicht in einer Mannschaft spielen, wo Gott den Steilpass schießt? Wer will nicht in dem Film mitspielen, wo Gott der Regisseur ist? Wie können wir gelangweilt leben, wenn der Gott der Action in uns lebt? Wir sind Meisterstücke. Und gute Werke warten auf uns. Und wie so ein Leben aussehen kann, das auf die guten Werke, die Gott parat hat, reagiert und sie umsetzt, das schildert unser Text in der Apostelgeschichte. Dieser Text handelt von dem Jünger Philippus, der von Gott zu einem ganz bestimmten guten Werk gerufen wird. Und da steht in Apostelgeschichte 8, ab Vers 26, ich lese ihn vor bis 39, lasse ein paar Verse weg, damit es nicht zu lange wird. Es heißt, Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihn. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und das macht er jetzt, und dann kommt es zur Erklärung dieser Bibelstelle durch Philippus. Und dann heißt es ab Vers 35, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Soweit die Geschichte aus Apostelgeschichte 8. Die Hauptpersonen sind Philippus und dieser äthiopische Finanzminister. Und Gott hat sich entschlossen, diesem Äthiopier Gutes zu tun. Er will ihn segnen, er will ihn ins Himmelreich holen. Und Philippus soll jetzt derjenige sein, der diese gute, vorbereitete Tat ausführen soll. Aber bevor ich jetzt auf diesen Finanzminister genauer eingehe, ein paar Worte zu dem Philippus und was der jetzt erlebt hat. Es heißt, der Heilige Geist spricht, oder am Anfang heißt, oder wird beschrieben, wie der Heilige Geist ins Herz von diesem Philippus hineinspricht. Das heißt, mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Und dann etwas später sagt der Geist dann nochmal, geh zu dem Wagen dort und halte dich nicht dicht neben ihm. Was Philippus hier erlebt, ist, dass er eine konkrete Führung vom Heiligen Geist erfährt. Der Heilige Geist gibt ihm sehr konkrete Anweisungen. Geh dorthin, mach das, geh mal auf diese Straße, mach dich mal auf die Reise dorthin, in diesen Abschnitt der Wüste. Also Philippus ist eigentlich gerade in der Stadt Samaria. Und irgendetwas wird er jetzt gerade getan haben. Vielleicht war er gerade auf dem Markt einkaufen, vielleicht war er gerade am Essen mit seiner Frau und seinen Kindern, vielleicht war er auf dem Nachhauseweg von einem Leitertreffen der Gemeinde. Und plötzlich hört er diese innere Stimme des Geistes, die ihn ganz konkret auffordert, an einen bestimmten Ort zu gehen, auf einer bestimmten Straße und nach einer bestimmten Person Ausschau zu halten. Und da heißt es ganz lapidar, und Philippus machte sich auf den Weg. Ihr Lieben, was mir bei diesem Philippus ins Auge sticht, ist, dass er bereit war, sich bei dem, was er gerade tat, unterbrechen zu lassen und diesem inneren Antrieb des Heiligen Geistes zu gehorchen. Und es ist erstmal ein Schritt ins Ungewisse, ins Unbekannte, abenteuerlich. Er weiß ja nicht, was er jetzt da genau machen soll. Es wird ihm ja nicht das ganze Drehbuch geschildert. Philippus, du bekehrst jetzt ein, hinterher lässt er sich taufen, das ganze Evangelium kommt nach Äthiopien. Wow, der weiß ja erstmal nur, er soll irgendwo in eine einsame Straße gehen und da Ausschau halten, einfach mal dorthin laufen. Das ist ziemlich abenteuerlich. Philippus hat noch keine Ahnung, wen er trifft und was Gott wirklich im Schilde führt. Aber versteht ihr, wenn Gott handelt, wenn Gott einen Impuls gibt, kann Philippus nicht sitzen bleiben. Gott wollte wohl an einem Menschen etwas ganz Wichtiges tun und er braucht jemand, durch dessen Leben er dieses Werk ausführen konnte. Und Philippus lässt sich unterbrechen vom Heiligen Geist, gebrauchen, dieses Werk zu tun. Und warum kann das nicht auch in unser aller Leben passieren, dass der Heilige Geist uns unterbricht und uns auffordert, etwas Bestimmtes zu tun? Denn du bist ja auch sein Meisterstück. Und auch für dich und für mich sind solche Werke vorbereitet. Paulus sagt ja nicht im Epheserbrief, einige von euch sind Meisterstücke. Bei den anderen hat er noch geübt. Sondern wir sind alle Meisterstücke und für uns alle sind gute Werke vorbereitet. Und vielleicht erwartet ihr jetzt von mir ein paar super charismatische Geschichten, wie Gott Christen in unserer Zeit auf übernatürliche Weise geführt hat, ihnen Engel erschienen sind und sie hörbare Stimmen vernommen haben oder ähnliches. Ich kenne reichlich solche Geschichten. Ich erzähle sie nicht. Sie haben mir selbst nicht gut getan. Sie haben den Maßstab an Gottes Führung und Gottes Reden so hoch gesetzt, dass für meine alltäglichen Erlebnisse plötzlich kaum noch Platz war. Meine leisen inneren Impulse, die man noch so schnell überhören kann, werden so banal gegen die Geschichten aus den entsprechenden Büchern und Konferenzen. Es mag wirklich Menschen geben, denen Engel erscheinen und die so spektakuläre Führungen erleben. Aber erfahrungsgemäß ist das einer unter tausend. Ihr Lieben, ich gehöre zu den Normalos, die sich der meisten Impulse des Geistes nicht sicher sind und die all ihren Mut zusammennehmen müssen, um sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Mir hat mal ein Buch sehr geholfen, das ich vor einiger Zeit las. Das heißt das 10-Sekunden-Prinzip. Und der Autor schildert, wenn man den Impuls bekommt, etwas Gutes zu tun, dann sollte man innerhalb von 10 Sekunden reagieren, weil danach so viele Zweifel und Bedenken kommen, was alles schiefgehen könnte und wie man sich blamieren könnte und was ist, wenn es nicht so ist, dass man es nicht tut. Ich bin so ein Normalo, dem so viele Zweifel und Bedenken kommen, dass ich, wenn ich nicht aufpasse, viele dieser Impulse des Geistes verpasse. Wahrscheinlich läuft es wesentlich unspektakulärer ab. Vielleicht bist du morgen an der Uni und während der Pause spürst du diese innere Stimme, die dich auffordert, bewusst in die Cafeteria zu gehen, dich an den Tisch dieses Kommilitonen zu setzen. Und vielleicht ergibt sich daraus ein Gespräch, das für diesen Kommilitonen zu einem großen Segen wird. Vielleicht bringst du morgen deine Kinder in den Kindergarten und auf dem Nachhauseweg spürst du diesen Impuls, bei der älteren Dame in der Nachbarschaft vorbeizugehen und sie zu fragen, ob du ihr bei irgendwie im Garten oder im Haushalt oder beim Einkaufen behilflich sein kannst. Vielleicht sitzt du nächste Woche wieder im Zug auf dem Weg zur Arbeit und anstatt die Zeitung oder ein Buch zu lesen, spürst du den Impuls, dich an einen bestimmten Platz zu setzen und zu schauen, ob Gott an dieser Stelle ein Abenteuer für dich hat auf dieser Reise. Vielleicht sitzt du mit ein paar Kollegen in einem Imbiss, bei McDonald's oder sonst irgendwo, an dem ein Obdachloser vorbeischleicht. Und du hast den Impuls, ihm eine Currywurst oder einen Hamburger oder ein Sandwich zu kaufen. Oder du arbeitest an deinem Computer und spürst den Impuls, jemanden eine E-Mail zu schreiben und ihm von Herzen Dank zu sagen für seinen Einsatz in der Gemeinde, im Reich Gottes oder in deinem Leben und das wertzuschätzen. Ihr Lieben, egal was es ist, unterschätze nie, welche Kraft der Himmel einer kleinen Sache verleihen kann, die du mit großer Liebe tust. Unterschätze nie, welche Kraft der Geist, der Himmel, einer kleinen Sache verleihen kann, die du mit großer Liebe tust. Gott hat gute Werke vorbereitet. Und wenn wir diese Werke ausführen, dann wird das nicht ohne Auswirkung bleiben. Dann ist einer hinten dran, der vorhat zu segnen und die Kraft des Himmels zu diesen Menschen zu bringen. Gehen wir einen Schritt weiter zu unserem Finanzminister. Was war denn nun das gute Werk, das Gott vorbereitet hatte und das Philippus an diesem Finanzminister, diesem Äthiopischen, tun sollte? In Vers 27 heißt es, Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Also wir erfahren, der Mann kam aus Äthiopien. Und Kandake, das war die Königin in diesem Land. Kandake ist kein Eigenname, sondern das war die allgemeine Bezeichnung der äthiopischen Königinnen. So wie die ägyptischen Könige immer Pharao hießen und die römischen Herrscher immer Kaiser, Cäsar, so hießen die äthiopischen Königinnen immer Kandake. Für diesen Finanzminister war das eine ziemlich lange Reise. Von Äthiopien bis nach Jerusalem. Und aus unserem Text erfahren wir, warum er dorthin gereist ist. Er wollte nämlich an einem Gottesdienst im Tempel teilnehmen. Der Ausdruck, er wollte den Gott Israels anbeten, macht deutlich, dass dieser Mann wohl kein Jude war. Er will nicht seinen Gott anbeten, sondern den Gott Israels. Die Äthiopier, die hatten völlig andere Götter als natürlich der Gott Israels. Aber dieser Finanzminister hatte irgendetwas erfahren von diesem Gott Israels, von seinen Geboten, von seinem Tempel, von diesem Gottesdienst. Und was er von diesem Gott gehört hat, hat in diesem Äthiopier einen spirituellen Hunger erzeugt. Er wollte diesen Gott kennenlernen, er wollte diesen Gott anbeten, er wollte diesen Gott finden. Und wie damals üblich im antiken Denken, musste man in das Land eines Gottes reisen, um ihn anbeten zu können. Da waren die Juden das einzige Volk, wo das nicht so gehandhabt hat. Alle anderen Götter waren Lokalgottheiten. Man musste in ihrem Land sein. Der Gott Israel ist auf der ganzen Welt. Aber das wusste er nicht als Äthiopier. Deswegen reist er nach Israel, um im Tempel diesen Gott Israels anzubeten. Was unser Text nun nicht beschreibt, das möchte ich euch kurz schildern. Und das war damals jedem Zuhörer bewusst. Wir sind so weit weg von dieser Geschichte, dass es uns höchstwahrscheinlich nicht bewusst war. Unser Finanzminister hatte nämlich ein großes Problem. Unser Text sagt, dass er ein Eunuch war, griechisch Eunuchos. Das war ein Eunuch. Was ist ein Eunuch? Sind die Kinder alle schon draußen? Also es war zur damaligen Zeit durchaus üblich, dass man vor allem im Orient hohe Staatsbeamte kastrierte, damit sie kein Sicherheitsrisiko für die Königin oder für den Harem des Königs darstellten. Und zudem konnten kastrierte hohe Beamte ja keine Kinder zeugen, hatten damit keine Nachkommen, keine Söhne, wegen denen es dann eventuell zu Thronstreitigkeiten gekommen wäre. Insofern waren das die besten Staatsbeamten, hohen Beamten, die zeugungsunfähig waren, kastriert wurden und es gab nie ein Problem, dass ihre Nachkommen vielleicht einen Anspruch auf den Königsthron erhoben. Solange dieser Finanzminister, dieser Eunuch in Äthiopien war, war das kein Problem. Dort war er angesehen, dort hat ihm das Karriere verschafft. Aber sobald er nach Jerusalem kam und am Gottesdienst im Tempel teilnehmen wollte, hatte er ein Problem. Es heißt nämlich in 5. Mose 23, Vers 2, wenn die Gemeinde des Herrn sich zum Gottesdienst versammelt, darf keiner dabei sein, der kastriert oder dessen Zeugungsglied abgeschnitten worden ist. Wisst ihr, was das heißt? Am Tempel gab es so ein Schild, ein rotes Schild mit einer entsprechenden Zeichnung und ein Strich durch. Zutritt verboten für kastrierte Männer, deren Zeugungsglied abgeschnitten worden ist. Ihr Lieben, da macht dieser Mann diese lange Reise von Äthiopien bis nach Jerusalem, um den Gott Israels anzubeten, von dem er gehört hat und nachdem er eine große Sehnsucht hat. Sonst hätte er die lange Reise nicht gemacht. Und jetzt muss er erleben, dass das Volk dieses Gottes, seine Nachfolger und seine Priester, ihn ablehnen. Dass er abgewertet wird, indirekt oder auch direkt, verurteilt, gedemütigt und ihm diese Ablehnung entgegengebracht wird. Er darf nicht in den Tempel, er darf ihn nicht betreten und er darf nicht am Gottesdienst teilnehmen. Was für eine frustrierende Erfahrung, wenn man diese Religion gar nicht kennt und denkt sich, ich habe einen Hunger nach diesem Gott Israels, ich habe von dem gehört und ich reise über tausende Kilometer dorthin, in der Kutsche, nicht im Jet. Und dann kommt er an und er hat keinen Zutritt. Da hat dieser Äthiopier eine spirituelle Sehnsucht, der sucht den Gott Israels, den einen Gott, diese ganz besondere Religion, er erlebt Ablehnung, er macht eine ganz negative Erfahrung mit dieser Religion in ihrem Tempel. Ich könnte auch sagen, mit der Kirche. Er will glauben, aber die Gläubigen verurteilen ihn. Er will anbeten, aber die Religiösen bringen ihm Ausgrenzung entgegen. Er will sich einbringen, aber die Kirche hat keinen Platz für ihn. Und so reist er mit diesem Gepäck an schlechter Erfahrung mit gläubigen Menschen wieder ab. Aber wenn sein geistlicher Hunger nicht zu Ende ist, schafft er es irgendwie, sich eine Schriftrolle des Propheten Jesaja zu organisieren. Und er verschlingt sie auf dem Nachhauseweg. Und jetzt ist er mit dieser inneren Stimmung, mit dieser Erfahrung auf dem Nachhauseweg von Jerusalem nach Äthiopien. Und in diese Situation hinein erlebt Philippus diesen Impuls. Geh zu diesem Mann. Euch dämmert schon ein bisschen, was das gute Werk ist. Warum sendet Gott den Philippus ausgerechnet zu diesem Mann aus Äthiopien? Zu einem Eunuchen. Versteht ihr, indem Philippus im Auftrag Gottes zu diesem Finanzminister geht, macht er deutlich, dass die Ablehnung der Kirche noch lange nicht die Ablehnung Gottes bedeutet. Die Gläubigen mögen keinen Platz für dich haben, aber Gott sucht dich, Gott will dich, Gott geht dir nach, Gott sieht deinen geistlichen Hunger, Gott sieht deine Fragen und deinen Zweifel und deine Hoffnungen. Gott will dich, auch wenn seine Kirche scheinbar kein Interesse an dir hat. Du bist Gott wichtig, du bist für Gott bedeutsam. Bei Gott hat deine Geschichte und dein Schicksal Platz. Gott sieht deine Reise, deinen Wunsch, ihm zu begegnen, auch wenn er vor so mancher Gottesdiensttür ein jähes Ende gefunden hat. Und wenn die Gläubigen mit ihren Fingern auf dich zeigen und deine Schwächen und deine Unzulänglichkeiten herausstellen, heißt das noch lange nicht, dass Gott dich nicht will und sucht und liebt und dich wertschätzt. Indem Philippus zu diesem Mann geschickt wird, erlebt er genau diese Wertschätzung. Und wenn du morgen zu jemand geschickt wirst, erlebt er vielleicht die gleiche Wertschätzung, auf die er schon so lange auf der Suche ist. Mich lehrt diese Geschichte, dass es Philippus-Leute braucht. Leute wie Philippus, die so sensibel sind für den Heiligen Geist, dass der Geist sie zu den Menschen senden kann, die ihre schlechten Erfahrungen mit Glaube und Religion und Kirche hinter sich haben und trotzdem immer noch einen geistlichen Hunger verspüren, einen Hunger nach Leben und nach Wert und nach Bedeutung. Und die Frage ist, ist das ICF eine Kirche, die solche Leute abholt, wertschätzt und ihre Spiritualität ernst nimmt? Oder gehören wir als Vineyard oder ihr als ICF zu der Art von Kirche, die sich immer für etwas Besseres hält, ihre eigene Spiritualität für überlegen ansieht, ihre eigene Bekehrung gar nicht ernst genug nehmen kann und bei der jeder andere ganz schnell ein Ungläubiger ist, dessen spirituelle Reise ohne Wert und bedeutungslos ist, solange er es nicht macht, wie es sich gehört? Wer ist solch ein Eunuch für euch? Wer hat ganz schnell in unserem Denken, in unserem Herzen, in unserer Kirche keinen Platz? Und was sagt uns diese Geschichte in Bezug darauf? Vielleicht bist du heute Morgen sogar in diesem Gottesdienst und gehörst genau zu denen. Du bist hier nochmal gekommen, vielleicht wegen dieser Kindersegnung, und hast aber schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Du hast Ablehnungen, Verurteilung von gläubigen Menschen erlebt. Die unangenehmen Erlebnisse hast du gemacht mit den Vertretern dieser Religion, so wie unser äthiopischer Finanzminister. Und dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dass dir das Gleiche gilt wie diesem Äthiopier. Ich möchte wie Philippus zu dir sagen, du bist Gott wertvoll. Gott nimmt deine Fragen ernst, er nimmt deine spirituelle Reise ernst. Und Gott sucht dich, Gott will dich, trotz aller negativen Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast. Und ich mache einen Sprung zum letzten Vers unserer Geschichte. Dort steht in Vers 39, als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Also der Äthiopier reist weiter nach dieser Begegnung, aber er ist erfüllt von tiefer Freude. Warum erfüllt diesen Äthiopier so viel Freude? Warum ist er so glücklich? Nun, ich glaube, da gibt es eine offensichtliche Antwort. Weil er gerade eben den Glauben entdeckt hat. Er hat den Messias gefunden. Er darf endlich dazugehören. Er ist angenommen und er wird sogar getauft. Und das ist ein Grund, da kann man den Rest der Reise glücklich sein. Da kann man sein Leben lang glücklich und dankbar dafür sein. Aber ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund, warum dieser Äthiopier auf seiner Reise, auf dieser Kutsche mit seiner Jesaja-Rolle so unendlich glücklich ist. Erinnert ihr euch, was er gelesen hat, bevor er Philippus traf? Seid ihr eigentlich noch da? Jesaja 53. Diese berühmte Textstelle. Er nahm auf sich unsere Schmerzen. In seinen Wunden sind wir geheilt. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Dieses berühmte Kapitel über den kommenden Messias. Das las er. Und Philippus erklärt ihm, was es bedeutet. Ich gehe davon aus, dass nachdem er den Messias gefunden hat, dass er da umso eifriger in seiner Jesaja-Rolle weiterliest. Er konnte ja nicht bei der nächsten Alpha-Buchhandlung anhalten und sich ein neues Testament kaufen. Er hat diese Jesaja-Rolle. Und ich gehe davon aus, dass er wie ein Wilder weiterliest. Und wisst ihr, was passiert, als er drei Kapitel weiterkommt in seiner Jesaja-Rolle? Jesaja 56. Dort stößt er auf ganz bedeutungsvolle Verse. Verse, als wären sie nur für ihn geschrieben. Als würde Gott in der Bibel nochmal bestätigen, was er gerade eben durch Philippus gemacht hat, dass er Gott wichtig ist und bedeutsam ist. Er liest nämlich in Jesaja 56 Folgendes. Die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum, also unfruchtbar. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der viel, viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Das liest er jetzt. Der Prophet Jesaja kündigt hier an, dass irgendeinmal die Zeit kommen wird, zur Zeit des Messias nämlich, wo auch die Eunuchen dazugehören dürfen, Teil des Bundes mit Gott, des neuen Bundes werden und von Gott einen Ehrennamen bekommen, einen ewigen Namen. Dieser Text beschreibt, dass die Erlösung und die Annahme, die der Messias bringt, so umfassend sein wird, dass sogar Fremdlinge, Ausländer, Heiden und Eunuchen wieder Teil der Familie Gottes werden. Und was durch das gute Werk des Philippus dieser Mann gerade erlebt hat, wird ihm jetzt sogar von Gott selbst in der Bibel zugesagt. An ihm erfüllt sich die Weissagung Jesajas. Gott stellt sich wirklich zu ihm. Hier hat das schwarz auf weiß. Liebes ICF, ich wünsche euch, dass ihr genauso den Heiligen Geist erleben könnt. Ihr alle seid sein Meisterstück. Und er hat für jeden von uns gute Werke vorbereitet, die wir in seinem Auftrag durch unser Leben ausführen dürfen. Und bitte unterschätzt nie, welche Kraft der Himmel einer kleinen Sache verleihen kann, die du mit großer Liebe tust. Und ich wünsche euch, dass ihr auf diese Impulse des Heiligen Geistes hört, euch unterbrechen lasst und gute Taten ausführt, die Gott für euch vorbereitet hat, ob klein oder ob groß. Und ich wünsche euch, dass ihr eine Kirche seid, durch die Gott diejenigen erreichen kann, die von gläubigen Menschen, von Kirche und Religion verletzt, abgeschreckt und verurteilt wurden. Nehmt ihre Spiritualität ernst, nehmt ihre geistliche Reise ernst. Gott sucht diese Menschen, Gott liebt diese Menschen, Gott will diese Menschen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr, ich danke dir, dass du uns einbeziehst in die Pläne des Himmels. Und das, was der Himmel vorhat, an Gutem, am Reich Gottes auf diese Welt zu bringen, das willst du durch uns bringen. Danke, dass wir alle deine Meisterstücke sind. Und dass du jeden von uns gebrauchen möchtest, dass niemand an sich zweifeln muss, weil du ihm zusprichst, du bist ein Meisterstück, du bist so, wie du sein sollst. Und so kann ich dich gebrauchen. Bitte ich, dass du alle Minderwertigkeit von uns nimmst und dass dieser Gedanke des Meisterstücks sich tief verwurzelt in unserem Herzen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns unterbrechen zu lassen in unserem Alltag, bei unserer Arbeit, um die Gelegenheiten zu entdecken, die du für uns vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass du Menschen rufst in dein Reich, die gar nicht so zur Kirche passen und die eine schwierige Vergangenheit haben und bei denen es uns vielleicht schwerfällt, Liebe, Annahme und Vergebung zu leben. Aber schenk uns diese Fähigkeit durch deinen Geist. Ich will das ICF segnen mit der Fähigkeit, eine Heimat für Menschen zu werden, die schlechte Erfahrungen mit Kirche und Religion gemacht haben und die hier zutiefst Liebe, Annahme und Vergebung erfahren und die Veränderung, die sie sich so sehr wünschen. Herr, ich bete für jeden Äthiopier unter uns im übertragenen Sinne, für jeden Mensch, der hier ist und eigentlich abgeschlossen hatte mit Religion, dass du ihn ganz neu erreichst, ihm zeigst, wie sehr du ihn suchst und ihm nachgehst und dass er sich neu aufmachen kann und seinen eigenen geistlichen Hunger wieder spüren darf. Komm, Heiliger Geist, und öffne unsere Herzen für dein Wirken. Komm, Heiliger Geist. Amen.